Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und in dieser Episode wollen wir oder möchte ich über Freiheit sprechen und das ist kein leicht zu fassendes Thema und ist Reihe meiner Inspirationsgespräche, die ich lose über den Sommer jetzt ein bisschen verteilt habe. Es geht also um Freiheit und um die Frage, wie frei wir denn heute sind oder noch sind. Und es ist ein bisschen politisch natürlich, aber es ist auch persönlich und es ist immer auch eine Frage der Perspektive. Und ich freue mich sehr auf meine Gästin. Sie ist Autorin, Kolumnistin, Podcasterin, Kuratorin und steht für mich sehr für das Thema Freiheit. Sie hat einen Podcast, der heißt Freiheit Deluxe. Und jetzt ist sie hier. Herzlich willkommen, Jagoda Marinic.
Ja, danke, liebe Barbara. Herzlichen Dank für die Einladung.
Liebe Jagoda, ich muss ja sagen, ich bin Fan von deinem Podcast und dort bringen die Gäste immer zum Start ein Freiheitszitat mit. Das haben wir ja jetzt überhaupt nicht vereinbart und insofern will ich dich damit auch nicht überrumpeln, aber vielleicht kannst du eine Momentaufnahme geben, wenn du jetzt so an Freiheit denkst, an das, was dir am schnellsten einfällt, vielleicht magst du das teilen, wenn du was hast.
Ich bin ja eine große Sammlerin von Aphorismen eigentlich und könnte wahrscheinlich jeden Tag drei neue hier aufbringen. Aber da du meinen Podcast als Bezug genommen hast, nehme ich einfach das Zitat, das mich auch zu diesem Podcast getrieben hat fast schon. Das war damals Nina Simone, das war während Corona. Oder während dieses Lockdowns. Und da gab es von ihr ein wunderbares Video, das hieß, Do you know what freedom is? No fear. No fear. Und das ist schon was, was ich selbst stark mit Freiheit verbinde, dieses Schälen der Ängste.
Das finde ich sehr schön, warum Freiheit auch immer ein bisschen was mit Überwinden von Ängsten zu tun hat, weil es ja immer auch ein Hinwenden oder Wegwenden ist. Das werden wir vielleicht noch explorieren. Du hast Corona schon angesprochen. Dein Podcast gibt es seit 2021. Und ich finde, dass Freiheit seit einigen Jahren eben auch angetrieben durch diese Pandemie von rechten und rechtsextremen Parteien ganz stark propagiert wird, so als wäre unser Leben, unsere Demokratie völlig unfrei. Und man müsste sich ganz heftig gegen diese staatlichen Institutionen wehren. Und andererseits erlebe ich auch, dass linke Gruppen und Untergruppen auch durchaus im feministischen Spektrum sich teils sehr arge Kämpfe liefern, wer noch dazugehört und wer nicht und wie frei man sich sozusagen bewegen kann. Und ich finde, dass diese beiden Pole sich ganz gut brauchen gegenseitig. Wir hatten gerade eine Debatte rund um eine Autorin bei uns in Österreich. Das kannst du jetzt nicht wissen, aber ich sage es nur dazu, weil unsere Hörerinnen werden es schon wissen, rund um Gertrud Klemm, wo es genau auch im linken Bereich um sowas ging, wie frei ist man denn in dem, was man sagt und wie man sich positioniert und wie viel Spielraum gibt es da. Du bist eben auch Kolumnistin beim Stern. Wie würdest du denn auf diese Debatten, dieses Aufschaukeln und auch dieses Recht haben blicken? Macht es uns nicht unfrei?
Du hast jetzt zwei ganz große Felder aufgemacht, nämlich diese ganze Corona-Zeit und diese große Schneise, die in der Zeit entstanden ist, dass da Menschen, glaube ich, doch großes Misstrauen gegen demokratische Institutionen entwickelt haben und das gepaart mit Desinformationskampagnen ein Strudel für viele bedeutet hat, aus dem man im Moment, glaube ich, nicht mehr weiß, wie man die Leute wieder ins Vertrauen bringt für die Demokratien. Das war letztlich auch die Zeit, in der ich Freiheit Deluxe konzipiert habe, mit der Idee, diese Diskussionen aber nicht nur jenen zu überlassen, die Misstrauen haben. Und zu der Zeit will ich gar nicht viel sagen, außer dass ich nach wie vor denke, wir haben die erforderlichen Diskussionen trotz allem nicht geführt. Also weder übers Trauern um die Menschen, die gestorben sind, Trauern um die Phasen unseres Missmanagements, die es eben auch gab in der Unwissenheit, Trauern aber vielleicht auch, dass wir tatsächlich nicht in manchen Momenten mit einer Krise so umgegangen sind, dass wir demokratischen Prinzipien manchmal gerecht geworden sind. Also da gibt es wirklich für mich immer noch so viel, was wir nicht aufgearbeitet haben. Und auf der anderen Seite habe ich tatsächlich diesen Konflikt mit der Autorin Klemm. Mhm. Jetzt habe ich den Vornamen, sag nochmal ganz kurz. Gertrud Klemm, ja, habe ich verfolgt, habe das auch gelesen in euren Zeitungen. Ich glaube auch, weil es bei uns auch aufgeschlagen ist. Aber natürlich auch aus großem Interesse wegen dieses Themas und weil mein ganzes Buch Sanfte Radikalität ja genau davon handelt. Also wie ist es dazu gekommen, dass ausgerechnet progressive Bewegungen, die letztlich mehr erreichen wollten, mehr Gerechtigkeit, mehr Freiheit, mehr Offenheit, zu dem Punkt gekommen sind, dass Rechtsautoritäre sie brandmarken konnten, als das sind aber die eigentlich autoritären Kräfte. Also was ist da passiert innerhalb eines progressiven linken Milieus, dass sowas passiert mit, jetzt muss eben eine andere feministische Frau aus einem Band raus, weil sie ist jetzt nicht mehr innerhalb des Konsensualen. Was sind die Diskussionen, die wir zu führen fürchten, weil wir manche Themen durchaus auch mit großen Slogans belegt haben. Ne? Auch so quasi Demokratiefragen gab es ja ganz lange in Deutschland, dann Demos, wir sind mehr. Wo ich dann immer sagte, okay, ja, cool, jetzt seid ihr gerade mehr. Heißt es dann, wenn die anderen mehr sind, haben die recht? Mhm. Also was ist das dann für ein liberaler Diskurs, wenn wir argumentieren mit wir sind mehr? Ist Demokratie dann die Staatsform des Stärksten, des Mächtigsten? War nicht Demokratie eigentlich der Versuch, daraus eine Balance zu finden, dass wir auch die Schwächsten schützen können? Also irgendwie haben die progressiven Bewegungen es nicht geschafft, ihren eigenen Werten gerecht zu werden und haben sich untereinander so zerteilt und zerklüftelt und sind so gegeneinander gegangen, dass von außen einfach sagbar war, guck mal, die kämpfen doch für gar keinen echten gesellschaftlichen Fortschritt mehr. Die kämpfen für Nuancen von Benennungen, die kämpfen für Nuancen von Ideologien, für Nuancen von Gruppenbezogenheit. Bist du in einer Gruppe oder eben nicht mehr? Und wo sind da die großen gesellschaftspolitischen Gerechtigkeitsfragen? Und ich fand das auch tragisch, weil die Ziele dieser Gruppen nach wie vor, glaube ich, Ziele sind, die den Demokratien immanent sind, also die wir wirklich brauchen, um eine vitale Demokratie zu sein. Aber gleichzeitig ist da die große Bewegung, auf die in die letzten 10 Jahre sozusagen schulterten, würde ich schon sagen, was Fortschritt angeht, wie so ein Tausendfüßler in sich verwoben und verworren. Und dann muss eben eine Frau raus und dann ist sie nicht hier genug und nicht hier solidarisch genug. Und ich habe da auch ein persönliches Beispiel. Als ich mein Buch Sheroes schrieb, habe ich nicht gegendert, weil ich tatsächlich bei allem, was ich feministisch bin, nicht überzeugt bin von der Argumentation, dass ich in der Sprache gendern muss, um diesen feministischen Fortschritt über die Sprache. Ich weiß, was Sie alles sagen, argumentativ bin, aber eine andere Meinung. Und schon das hat dann für manche gereicht, dass sie in ihren Blogs geschrieben haben, das Buch kann man gleich verbrennen, weil sie gendert nicht. Ne? Also diese, wo ich so sage, okay, das ist jetzt dann quasi schon das Distinktionsmerkmal. Wenn ich dahin nicht mitgehe, bin ich nicht feministisch, habe ich nicht diese Position. Und dann diskutiert man auch nicht mehr, dann liest man meine Bücher nicht mehr. Und das waren dann auch so Erlebnisse, wo ich dachte, wie geht es jetzt eigentlich voran mit feministischen Bewegungen? Und wir sind ja auch an den Punkt gekommen, an dem wir sehen, es geht so garantiert nicht voran. Denn was wir gerade erleben, ist die Rückeroberung sehr rückständiger, maskulinistischer Bilder. Und das Weibliche, das von dem ich gehofft hatte, vielleicht auch das Verletzliche, das Weichere, das, womit wir vielleicht Neues denken könnten, habe ich den Eindruck, wird gerade ziemlich weggeschoben.
Ja, da hast du sicher recht. Ich muss noch ganz kurz auf deine Corona-Replizieren, weil ich das so schön fand, dass du das Thema, also das Wort Trauern da jetzt mit reingebracht hast, weil also Österreich und Deutschland ähneln sich ja da auch, was Maßnahmen und so weiter betroffen hat. Und ich das ganz schade fand, dass es immer nur auch wieder nur ums Recht haben und um Schuldfrage zu gehen scheint und schien in dieser ganzen Aufarbeitung oder ein bisschen Aufarbeitung. Und ich habe das jetzt zum ersten Mal so gehört, dass es ja auch hier was zu betrauern gab. Löst bei mir ganz was anderes aus. Das wollte ich nur ganz kurz, sonst vergesse ich das nämlich noch zu dem Corona-Ding sagen. Und
nein, danke dir, dass du das sagst, weil ich das selber schwierig finde. Weil das waren so Momente, so Geschichten. Ich weiß noch, wie ich bei uns in der Lokalpresse die Geschichte einer Frau las, die ihren Mann jahrelang gepflegt hat und dann musste er ins Krankenhaus mit Corona. Und sie durfte halt damals nicht ins Krankenhaus, weil das damals die Regelungen waren. Und der Mann starb aber im Krankenhaus. Mhm. Und dann kam sie und stand auf dem Parkplatz und sie brachten ihr eine quasi Aldi-Tüte mit seinen Kleidern raus und gaben sie ihr zurück, weil der Mann gestorben war. Und das war, was sie von ihrem Mann dann in den Händen hielt, nachdem sie ihn jahrelang gepflegt hatte. Und ich saß wirklich weinend über dieser Geschichte, dieser Frau, über diesem Leben. Und ich glaube, da sind so viele solcher Momente in dieser Pandemie passiert. Und dann sind wir sofort bei, ne, wer ist schuld? Und auch darüber müssen wir reden. Ich glaube schon, dass es wichtig ist. Aber die Trauer der Jugendlichen um das, was sie unwiederbringlich nicht haben.
Hm.
Und gleichzeitig die Trauer, dass, okay, wir mussten die Alten schützen. Also wir haben mit dieser Gefühlsebene der Pandemie, glaube ich, so wenig gemacht, dass wir dann auch in dieser Hysterie ein Stück weit gelandet sind und da auch nicht mehr wirklich rational sortieren können im Moment. Und deswegen finde ich Trauer bei dieser Pandemie wirklich wichtig, weil es kommt mir immer so vor, als hätten alle es so verdrängt und jetzt versucht man so wieder hedonistisch, verrückt. Wenn ich die USA sehe, denke ich, bin so in so einem völligen Abziehbild von irgendeinem verrückten Film, wie einer sich sozusagen die Macht und die Herrschaft wieder erobert. Also manchmal kommt mir alles danach schon fast surreal vor, im Bestreben, eine andere Ordnung wiederherzustellen.
Ja, ich finde es aber trotzdem, also du hast natürlich recht und natürlich hat es auch eine große politische und gesellschaftspolitische Komponente, diese Aufarbeitung auch zu sagen, Verantwortlichkeiten, aber diesen emotionalen Layer, den ich jetzt mit diesem Wort Trauer so ein bisschen bei mir aufgemacht habe, das finde ich schon wichtig und das wäre möglicherweise ja auch einfach das Spektrum ein bisschen weiter zu machen einfach in der Auseinandersetzung. Aber wir wollen jetzt keinen Corona-Podcast draus machen, sonst schalten alle ab.
Ja, das machen wir nicht.
Und das Zweite, diese, was du gesagt hast, diese Tausendfüßler, gerade im progressiven Spektrum. Mein Ansatz dazu ist der aus vielen Jahren sozusagen Beobachtung, dass es möglicherweise der Feminismus oder die feministischen Strömungen quasi instinktiv erkannt haben, dass sie die großen Dinge nicht verändern werden und sich immer in kleinteiligere begeben haben, um hier ein bisschen was zu zeigen, so wie das Gendern, Sprache schafft Fakten, so. Also in dieser Illusion zu sagen, okay, wir machen mal einfach das Kleine, dann machen wir einfach die Ausdefinierung von Geschlechtern, machen wir das und so. Und dass irgendwann so ein Kipppunkt war, wo man nicht mehr, gar nicht mehr das benannt hat, zu sagen, okay, die großen Brocken schaffen wir nicht. Und dann in diese Radikalisierung innerhalb dieses Pots gekommen ist. Und das ist, das finde ich total schade als Feministin, die auch gern gendert, weil ich schon was dafür übrig habe, aber da gab es kein Korrektiv mehr dazu. Und ich glaube, das ist, da steckt auch der progressive Flügel oder der Liberale oder der wie auch immer, steckt da noch so ein bisschen fest. Das finde ich schade, weil die Erzählungen oder diese Schuldzuweisungen oder dieses Ausgrenzen ja quasi ein Spiegel ist von dem, wie auch rechte und rechtsextreme Parteien das jetzt für sich verwenden. Also, dass die beiden Ecken sind sozusagen in ihren Erzählungen, haben sich absurderweise gefunden in dem, dass sie sich jetzt brauchen.
Ja, sie bedingen sich gegenseitig. Ich mag einfach auch immer so ein Stück weit Geschichten, wo es so klar wird. Ich habe mit einem Philosophen aus Stanford geredet und der meinte irgendwann auch so, der wirklich nicht wenig liberal und weltoffen ist. Und ich sprach auch über so ein Thema und dann sagte er irgendwann zu mir so, who are you talking about? The Nazis or the woke Nazis? Ich bin genau diese zwei Spiralen. Und ich war so, wow, bin quasi in seinem Kopf und ist echt auch kein Trump-Anhänger. Im Gegenteil, kommt selber aus Mittelamerika mit eher mexikanischen Wurzeln, wo man so denkt, was passiert denn da, wenn wir in diesen Narrativen verstrickt sind? Und während du so redest, Esna, finde ich es schön, dass wir beide, ich will nicht gendern, du willst gendern und wir können anscheinend ganz gut miteinander. Also das ist ja auch schon so was Bemerkenswertes in unserer Zeit, dass wir irgendwie etabliert haben, man müsste das dann immer tot diskutieren. Also man müsste dann eben jetzt sozusagen in ein Schlachtfeld aufmachen über dieses Thema. Auch das hat mich fasziniert. Ich war zum Beispiel, als ich dieses Buch schrieb, dann auf, glaube ich, gefühlt 15 Podien eingeladen, wo ich nur über das Gendern sprechen sollte, weil ich das halt nicht will. Mhm. Und ich sagte, okay, aber ich habe noch ganz viele andere Themen, über die ich sprechen möchte. Dafür gab es aber keine Podien. Und da hast du schon recht mit diesem Kleinteiligen. Da haben wir uns irgendwie dann da festgebissen. Ich würde aber eine andere These wagen. Diese These war wiederum reaktionären Kräften eher angenehm, weil es eine auch unsympathische Seite des Feminismus zeigen konnte. Hm. Ja, weil wenn wir als Feministinnen rausgehen und über die Anliegen von Frauen sprechen, die zu wenig Geld bekommen, die alleinerziehend sind und in Armut leben, die über ökonomische Unverhältnismäßigkeiten. Aber nein, wir sind über das Hochakademische rausgekommen dann. Dann hat man Feministinnen, konnte mal so ein Feindbild wieder weiter kreieren. Und ich glaube, ich würde auch so ein Stück Selbstverantwortung gern haben wollen. Wir haben uns ja auch nicht wirklich dagegen gewehrt, sondern am Ende hatte ich Fotos wieder in der Lokalpresse, ich liebe das, wo dann 20 Männer in der Region, mächtige Männer standen, aber im Unterschrift vom Bild, also in der Bildunterschrift, wurde gegendert. Ja, da hatte ich sozusagen die Sprache gegendert, weil das haben wir erreicht, aber oben standen halt immer noch 20 Männer. Und das war immer so mein Punkt, wo ich sagte, die Sprache, wenn morgen die nächste Generation kommt und sie nutzt das, also als Germanistin glaube ich an Sprachwandel, wenn die nächste Generation den Glottalstopp mag und diesen lebt, wird das sich als Sprachwandel etablieren. Aber wir haben wirklich angefangen, ideologische Kämpfe zu kämpfen. Und aus reaktionärer Sicht war das natürlich ideal, weil man zeigen konnte, guck mal, die wollen etwas so Intimes wie eure Sprechweise, in euren Mund, in wie ihr euch definiert, in wie ihr über andere redet. Und natürlich konnte man an so einem Beispiel sehr deutlich die Menschen in eine Ecke stecken. Schaut mal, wie autoritär sie sind. Und ich fand es auch spannend, dass wenn ich sagte, ich würde gerne über ein paar andere Themen sprechen, ne, von sozialer Gerechtigkeit oder Ungleichverteilung von Frauen oder weniger Chancen für Frauen, dann gab es diese Podien in dem Maße nicht. Es ging dauernd ums Gendern. Also ich denke, wir haben da uns ein bisschen verführen lassen auf so ein Glatteis, weil es den Gegnern natürlich sehr leicht war zu zeigen, wie unsympathisch die Frauen sind. Und umgekehrt kam mir, während du was fragtest, ein anderer Gedanke, nämlich, ich glaube nicht nur, dass es zu kleinteilig war, sondern jetzt komme ich mit einer ganz kruden These, auch nicht wissenschaftlich erforscht, sondern beobachterisch. Ich glaube, dass es uns fast leichter fiel, uns untereinander zu bekämpfen, weil das andere halt immer noch das Patriarchat in seiner Brutalität ist, das alte Große, ne, ist. Und dann auf der anderen Seite greife ich halt eine andere Frau an. Ich glaube, es ist schon teilweise immer noch so eine Misogynie, dann streite ich mich ja lieber mit Jagoda Marinic oder Barbara Haas über eine Nuance von, wie sie das sehen, als dass ich halt wirklich dahin gehe, wo die Mächtigen sitzen und um jetzt wieder mit einem Bild oder Metapher, die mich, wenn sie wollen, mit einem Dinosaurierschwanzschlag wegschlagen könnten, weil das ist schon die Macht dieses Patriarchats. Irgendwie, wir fühlen das vielleicht irgendwo, das ist eine jahrhundertealte Geschichte der Macht und dann streitet man sich doch lieber mit den Ähnlichen, weil da immer noch sozusagen dass nicht mehr so die Wucht ist und es gelingt nicht, und dieses Teile und Herrsche ist ja auch ewig alt, dass wir uns wirklich entgegen von Differenzen zusammentun der großen Sache zuliebe. Das ist irgendwie scheinbar im Moment nicht herzustellen.
Aber ich finde übrigens, es ist überhaupt keine krude These. Also ich glaube, dass das schon, ob unbewusst oder bewusst, einfach tief verwurzelt ist sozusagen, wo ist eine Gegnerschaft, also wo habe ich Chancen, einen Kampf auch wirklich zu kämpfen, selbst wenn er sich verliert, also thematisch, aber wo kann ich ebenbürtig sein auf der Ebene. Und das andere ist, dass ich mir halt trotzdem denke, ich will ja über Freiheit sprechen, ich möchte das Thema nicht vergessen. Und ich erlebe, dass es unfrei wird in den Debatten. Also ich glaube, da würde ich ja sogar den Rechten wie den Linken, da gibt es überall Anknüpfungspunkte, dass das uns unfreier macht. Aber du hast dein Buch schon angesprochen, Sanfte Radikalität zwischen Hoffnung und Wandel. Und du begibst dich ja auf diese Suche nach diesem gesellschaftlichen Wandel, der eben der Lust macht auf Veränderung, auf Aushandeln und auf dem sozusagen soziale Bewegungen wieder wertig zu machen. Und jetzt bereits kommt die 1-Million-Euro-Frage, wie kommen wir da raus aus diesem kleinteiligen, polarisierten, das so super funktioniert, dank Social Media und wie auch immer, in genau diesen wieder dieses Aushandeln, dieses Zulassen, dieses Aushalten von Widersprüchlichkeiten. So, jetzt bist du dran.
Also ich bin gerade an einem anderen Punkt, fürchte ich. Erstens mal würde ich der These immer noch nicht zustimmen, dass wir unfrei sind in den Debatten, weil ich selbst als Kolumnistin und Publizistin seit wirklich mehr als 10 Jahren, früher nur als Autorin mit gelegentlichen Gastkommentaren, aber seit 2015 publiziere ich wirklich sehr regelmäßig, angefangen bei der Taz und dann bei der Süddeutschen, dann jetzt beim Stern, sehr prominent meine Meinung. Und ich habe immer, immer, immer viel abbekommen. Mhm. Also ich sehe nicht, dass wir unfrei sind, wenn wir viel abbekommen. Weil in einem Land von, ich mache das jetzt mal in Deutschland, 83 Millionen, wenn ich mein Buch präsentiert habe, dann tat ich das von einem Publikum, das mein Buch mochte und es war wie eine schöne, heile Welt. Da waren Leute, die lasen gerade gerne Jagoda Marinic, ich kam da hin und ich dachte, wie wunderschön ist die Welt. In dem Moment, in dem ich anfing, politische Kolumnen zu machen, wurde mir auch klar, ich gehe da quasi als unsichtbarer Gast mit an den Esstisch und mische mich darüber ein, was sie essen sollen, wie sie Auto fahren sollen, wann sie wie sein sollen. Und da entsteht ja auch diese Wut manchmal, dass sie dann sagen, wo wollt ihr uns denn kommandieren? Also natürlich regen wir durch Diskussionen und Provokationen einen Diskurs an. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir dann diese Vielheit der Perspektiven kriegen. Also ich fürchte mich eher davor, dass wir immer sagen, das darf nicht sein. Im Gegenteil, das darf und das soll sein. Was halt schlimmer geworden ist und wo ich glaube, dass es eben problematisch ist durch diese sozialen Medien, durch die Art und Weise, wie die Algorithmen dann diese Vielheit von Meinungen sortieren, entsteht ein digitaler Raum, in dem es eben plötzlich keine vielen Meinungen mehr sind, sondern wahrscheinlich 2, wenn wir Glück haben, noch 3. Also wir reduzieren erstmal die Möglichkeit aller Lösungsoptionen. Und dann haben wir einen erhitzten Raum, in dem Wut die Großwährung ist. Also je mehr Wut, desto mehr Sichtbarkeit, desto mehr Kapital im Sinne von Klicks, Likes, Retweets. Und dann haben wir den demokratischen Raum zu so einem Heizkessel erkoren. Und in diesem Heizkessel sucht jeder nach seiner Aufmerksamkeit. Und ja, da ist es auch das Geschäftsmodell. Auch so ehrlich muss man sein. Da werde ich so gesehen. Nur, da verweise ich auch immer gerne auf diesen Film The Social Dilemma. Wenn wir unsere gesellschaftlichen Diskussionen auf ein Pro-Kontra, auf ein nur 2 Lösungen hinunterbrechen, und dann denken, wir müssen siegen oder verlieren im Kampf. Ich glaube, da beginnt dann die Unfreiheit, weil wir nicht mehr die Freiheit haben zu sagen, 2 Schritte zurück. Neben den im Moment diskutierten 2 Lösungen gäbe es noch die 3., die 4., die 5., die 6., die 7. Huch, über all diese 7 haben wir noch gar nicht gesprochen. Neben einem reinen Streitdiskurs gäbe es auch eine Phase des Informationsdiskurses. Also wie sammeln wir eigentlich Wissen über das, worüber wir sprechen? Warum haben wir immer schon die Meinung, bevor wir eigentlich genug Hintergrundwissen haben? Geht es dann wirklich nur über Experten oder muss da auch Erfahrungswissen rein, emotionales Wissen? Und jetzt wieder eine kleine Brücke zu Corona. Diese Vielheit der Perspektiven hat ja auch während Corona gefehlt. Das heißt, was ich schon erlebt habe durch dieses mediale Zuspitzen dann in den letzten Jahren, seit Elon Musk die Plattform beherrscht, noch mehr, aber das war schon vorher die Tendenz, dass auch die Erfinder dieser Plattform von Silicon Valley, die ja draußen sind, die inzwischen so etwas wie digitale Ethik versuchen aufzubauen, zu fragen, wie steuern wir eigentlich diesen Informationsfluss? Wie steuern wir digitale Diskussionen? Wollen wir das eigentlich als Raum auch irgendwie Regeln haben? Und da kommen dann sofort die anderen, sagen, die nächste autoritäre Fantasie. Die wollen da die Zensur, die Meinungsfreiheit unterdrücken. Und ich bin da eben, weil du vorhin fragtest, wo, ich bin auch da im Moment in der Trauerphase, weil ich habe den digitalen Raum doch lange als einen Raum der Möglichkeit gesehen, mehr Stimmen hörbar zu machen, mehr Perspektiven hörbar zu machen, Dinge zu erfahren, die ich ohne den digitalen Raum nie erfahren hätte. Und plötzlich ist er der Raum, wo tatsächlich, ich bin dauernd in so einem Schießraum, wo alle die Kopfhörer anhaben und gucken nur, wo macht jemand einen Fehler und wo können wir losschießen. Also es ist überhaupt kein Diskussionsraum mehr. Ich erfahre kaum mehr Neues, aber ich erhitze mein Gemüt oder andere Leute Gemüter. Es gibt auch keine Neugier mehr auf die anderen. Dann die progressiven Bewegungen, über die wir gesprochen haben, dass auch das müssen wir sehen. Seit Trump gewählt wurde, sind sie fast, als hätte jemand die Luft rausgelassen. Also alles, was seit George Floyd war, ist fast nicht mehr zu hören. Und ich frage mich immer, ist es jetzt gerade eine untergegangene Welt oder holt sie Luft oder definiert sie sich neu oder trauert sie? Warum redet keiner von diesen Menschen? Warum sagt man dazu nichts? Und parallel erlebe ich diese Remaskulinisierung, die von Trump bis Peter Thiel bis Elon Musk um die Welt geht. Ich saß heute Morgen mit 3 jungen Männern an einem Tisch im Café und dachte, wow, das ist jetzt sozusagen das, was die jungen Männer diskutieren. Am Ende waren es 14 Trump-Thesen in 30 Minuten. Also weil es so leicht in den Kopf geht und er die Geschichten so leicht erzählt. Und Und ich mich frage, wie setzt man da jetzt was dagegen, wenn diese Plattform der Informationsvermittlung in den Händen von Männern sind, die das vielleicht genauso wollen, das Weltbild so wieder ausrollen wollen. Und ich, im Moment bin ich wirklich in der Phase, wo ich sage, wir brauchen mehr Informationen, wie wir hier hingekommen sind, mehr Informationen über die Manipulationsstruktur der Diskurse. Und ich finde es zu einfach zu sagen, wir sind heute unfrei, weil die Diskussion, wir sind unfrei, ist eigentlich schon ein Symptom dieser komischen Organisation des Diskurses.
Hm.
Weil natürlich kannst du sagen, vorhin die Autorin wurde gecancelt oder wurde aus diesem Heft rausgebracht, aber wir sind ja nach wie vor nicht so unfrei, dass nicht andere Medien ihr dann eine Plattform geben. Also, es gibt anscheinend einen Raum, in dem sie nicht sagen kann, was sie möchte. Sie darf nicht in diesem Buch schreiben, aber wir sind dann zum Glück eben keine Zensur, dass sie überall anders nicht mehr sprechen dürfte. Also wir sind aus meiner Sicht nach wie vor nicht so unfrei, sondern nicht in allen Milieus ist jede Meinung gewünscht. Und das halte ich immer noch für einen Möglichkeitsrahmen in einer Demokratie. Ne? Mhm. Also sie kriegt ja dann Interviews in anderen Medien. Sie kann ja mit anderen Leuten publizieren, die ihre Meinung teilen. Also für mich ist eher sozusagen die Art, wie wir das diskutieren, es darf heute keiner mehr sagen und es ist alles so unfrei, ein Symptom der Dysfunktion darunter. Und ich bin im Moment wirklich in der Trauerphase über diese erfolglosen 10 Jahre, wobei man sagen kann, vielleicht waren sie auch nicht erfolglos. Wer weiß, welche Saat da noch rauskommt, denn irgendwas haben die Menschen in der Zeit ja gelernt und gehört. Und es geht gerade wirklich darum, mehr Informationen über das Scheitern zu holen. Ich finde auch zum Beispiel sehr wichtig, wenn so Politikerinnen wie Jacinda Ardern jetzt ein Buch schreiben, auch Angela Merkel, wenn wir Hintergrundinformationen bekommen über die Art und Weise, wie politische Mechanismen funktionieren, warum jemand wie Jacinda Ardern am Ende energetisch gescheitert ist. Sie hat ja keine Kraft mehr, in diesen Milieus zu agieren. Und dass wir wirklich uns mehr Informationen holen als Gesellschaft, um besser zu beurteilen. Und dass wir, ich bin gerade so grundmisstrauisch gegen fast alle Thesen, die wir wälzen, weil ich fühle mich so Teil einer durchmanipulierten Öffentlichkeit durch das, was uns im Moment durch die sozialen mediale Agendasetzung inklusive Trump, das war schon bei seiner ersten Amtszeit so, dass das Agenda-Setting komplett weg ist. Also es ist für mich auch wahnsinnig schwierig, mich mit Themen zu befassen, die nicht Trump gesetzt hat oder Rechte gesetzt haben oder Rechtsextreme gesetzt haben oder eben nur die Opferrolle, was die anderen nicht haben. Also sanfte Radikalität ist für mich der Versuch gewesen zu verstehen, warum die progressiven Kräfte in sich gescheitert sind. Ich glaube, dass ich einen Teil davon verstanden habe, aber die Wucht des Scheiterns immer noch nicht. Und was du gesagt hast, meine Hoffnung ist, dass wir, die beschreibe ich schon auch in dem Buch, dass in uns die Saat, also dass wir trotzdem an eine Lösungslust in uns glauben und in diesen demokratischen Gesellschaften. Also diese Erzählung, dass in der Demokratie jetzt alles kaputt geht, dass Deutschland nichts mehr funktioniert, dass in Österreich nichts mehr funktioniert, dass Diskurs nicht mehr funktioniert. Also alle Diskussionen, die wir mit funktioniert nicht, geht nicht, besetzen, dass wir da vielleicht so ein kurzes Misstrauensmoment hineinsetzen und kurz überlegen, okay, mag sein, da ist gerade einiges nicht so optimal, dysfunktional, aber wo sind die Lösungsräume, auf die wir den Blick richten müssen, damit wir von dort aus etwas aufbauen können, damit es in 4 bis 10 bis 20 Jahren wieder darum geht, die Gesellschaft nicht nur über das Recht des Stärkeren zu gestalten, sondern irgendwie eine gerechtere Demokratie zu haben, als wir sie im Moment haben.
Ja, da hast du sicher recht. Ich glaube, das, was du sagst im Sinne von, man braucht mehr Informationen, weil du dir in einer durchmanipulierten quasi Medienöffentlichkeit oder Social-Media-Öffentlichkeit du dich so wahrnimmst. Ich glaube, dass es für viele Menschen eine Frage von Ressourcen ist, weil wir sind ja wir sind vielleicht nicht informiert, aber wir sind ja zugeschüttet mit ständiger Information und das, was du vorhin gesagt hast, zu sagen, einmal 2 Schritte zurück, nicht immer gleich zu allem eine Meinung haben, das ist in Deutschland sicher nicht anders wie in Österreich. Ich erlebe das ja bei jeder politischen Aussage, bei jedem politischen Vorschlag, dass es ja quasi in der Sekunde, auch von uns Medien, wird das sofort bewertet, sofort kommentiert. Es fehlt quasi dieser Raum zum Durchatmen, fehlt auf ganz vielen Ebenen und am Ende bei den Menschen, keine Ahnung, wie bei meiner Familie, die haben nicht, die haben andere Jobs, ja, die sitzen nicht den ganzen Tag vorm Computer und denken sich, was ist eigentlich auf X so los, sondern haben einen gewissen Zeitfenster, wo sie sich informieren. Und wenn du denen jetzt dann noch sagst, okay, wir brauchen mehr Hintergrundinformationen, damit wir wissen, welche Sachen manipuliert sind und welche wir glauben können, um daraus dann einen Korridor zu machen, wie wir Diskurs gestalten, das ist too much. Also das ist, glaube ich, das ist jetzt auch meine nur empirisch belegte und nicht andere These, aber ich glaube, dass das
Nein, aber ich finde es fast nicht zumutbar, so
gut ich den Input auch finde.
Also ich finde es unglaublich wichtig, also auch das ist zum Beispiel, ich denke ganz viel darüber nach, als ich anfing Politik zu studieren, ich war eben nicht bei den Statistikern, die waren in Mannheim, ich habe in Heidelberg Politik studiert und wir waren normative Politik. Und da war man der Meinung, die Welt lässt sich auch vorwiegend über Texte, Nachdenken, Theorien erfassen. Und wir sind heute so in der Welt, haben die Statistiker gewonnen, also die Gegenseite von meinem Politikstudium. Solange wir nicht eine Studie haben, können wir eigentlich uns gar nicht äußern über ein Thema. Und in meiner Zeit hieß es, glaube keine Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Also das ist für mich auch so eine Diskursverschiebung, wo ich sehr aufpassen muss, weil tatsächlich das, was du jetzt so Beobachtungswissen, Erfahrungswissen, fast anthropologisches Wissen, ne, mein Umfeld beobachten mit einem Werkzeug an theoretischem Hintergrundwissen, ist ein ganz großer Erkenntnisgewinn. Und auch heute fehlt mir der Raum, wo wir genauso sprechen können und uns vertrauen, dass erstmal in Teilen von Beobachtung als gebildeter Mensch durchaus schon ein Wert ist, über den wir reden können, auch wenn wir noch nicht die Statistik dazu haben. Hm. Also wenn du das sagst, und ich habe es auch schon gesagt, ich merke so eine Grundverunsicherung von allen, als wäre Bildung, humanistische Bildung, jenseits von statistischer Bildung, kein Werkzeug. Und da möchte ich jetzt sozusagen eine Lanze brechen für die Geistes- und Sozialwissenschaften, dass wir das auch dürfen und sollen und müssen, weil wir auch dazu beitragen, hier Erkenntnisse zu suchen und zu schaffen. Und die andere Sache, die ich interessant finde, das höre ich auch sehr, sehr oft so, ist eine Frage der Ressourcen. Und man beschreibt dann dieses Problem der Ressourcen oft bei den Menschen, die nicht von Beruf Medienschaffende sind, sondern ganz normale Arbeiter oder auch Pflegekräfte, Lehrerinnen und Lehrer sogar, würde ich sagen, sind in diesem Schulsystem komplett überfordert und kommen manchmal nicht mit Informationssortierung. Ich würde es manchmal aber sogar umgekehrt betrachten. Manchmal habe ich das Gefühl, das sind die Medienschaffenden, die nicht mehr die Ressourcen haben. Weil die Medienschaffenden so getrieben sind von diesem Nachrichten-Pushing und von diesem Clickbaiting und von diesem Versuchen mitzuhalten, dass sie sogar selber manchmal nicht mehr die Ruhe haben.
Das stimmt sagen, ganz sicher.
Dass manchmal die Medien selbst nicht mehr die Ruhe haben, sagen, ich setze die Agenda, sondern dann kommt Trump. Das Klügste, was die vier Jungs heute neben mir oder drei am Kaffee gesagt haben, war, der eine sagte zum anderen, ja, und dreimal die Stunde kriege ich eine neue Nachricht von Trump aufs Handy. Dann sagt der eine zum anderen, geht dich Trump eigentlich so an, betrifft sein Leben, meinst du, der ändert dein Leben? Oder meinst du, es hat so viel Effekt, dass du dreimal die Stunde was über ihn wissen musst? Und dann sagte der andere so, nö, glaube ich jetzt nicht dreimal die Stunde. Natürlich haben sie dann später über Maskulinismus irgendwie repräsentiert ohne Ende, also nur wie sie ihre Körper breit kriegen, wie sie ihre Beine breiter stellen, wie Frauen als Trophäen gekauft werden sollten. Also insofern betrifft sie Trump ganz genau, aber das hatten sie, glaube ich, noch nicht so präsent. Nur trotzdem fand ich spannend, dass sie selber denken, ich werde zugemüllt mit Trump-News. Und umgekehrt ist es ja die Medienlandschaft in weiten Teilen, die genau das macht. Wir haben zig Trump-Podcasts. Trump sagt irgendwas auf Truth Social, also haben wir es sofort reproduziert. Wir machen Titel, weil Trump was sagt. Wir machen Themen, weil Trump was sagt. Also es ist, glaube ich, sozusagen die Ressource, die am meisten fehlt, ist im Moment auch Medien, die irgendwie durchatmen dürfen. Und ich habe oft, wenn ich mit Menschen spreche, die jetzt nicht in meinem inzwischen sozioökonomischen Milieu sind oder eher aus meiner Kindheit, also wirklich Metallarbeiter und auch die Gastarbeiter meiner Generation, da habe ich das Gefühl, die sind umgekehrt viel näher dran an der Politik und auch an vielen Fragen, weil die wollen wissen, was passiert mit meinen Renten. Warum wird hier jetzt schon wieder irgendwie was gekürzt? Warum kommt jetzt als nächstes, wir müssen mehr arbeiten, sagt die deutsche Wirtschaftsministerin. Warum sollen wir noch mehr arbeiten? Also manchmal habe ich eher den Eindruck, dass es umgekehrt ist, dass Menschen, die nicht in dem Medienzirkel so zu Hause sind, sondern in dieser Hyperinflation an Nachrichten, umgekehrt viel realer dran sind an Problemen, weil sie sind ja letztlich auch die Betroffenen, die sich dann unter Umständen aufgrund erhöhter Lebensmittelpreise nicht mehr das Essen kaufen können, das sie sich gerne kaufen würden, um ihre Kinder gesund zu ernähren. Also ich habe eher das Gefühl, es wäre manchmal gut, wenn diejenigen, die betroffen sind von politischen Maßnahmen, mehr Raum bekämen in den Medien, damit wir auch sehen, wie sich das auswirkt im Leben der Durchschnittsbevölkerung, wenn man so ein Wort verwenden will, als dass wir uns dauernd irgendwelche Trumpschen Agendas von 1 bis 7 ansetzen können, weil wir denken, das klickt.
Ja, leider klickt das halt. Das ist sozusagen die eine Sache, dass das kann man, da gibt es ganz gute, jeden Tag frische Statistiken dazu. Zum anderen finde ich, also jetzt rein journalistisch, ich verstehe schon, dass es eine Medienkritik ist und das mit dieser nicht vorhandenen Ressourcen, da hast du ganz, ganz sicher recht. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist es gerade bei Medien, die jetzt nicht öffentlich-rechtlich sind, also die sich privat finanzieren, natürlich musst du online musst du Reichweite generieren. Und wie machst du das jetzt? Ja? Also es ist ein bisschen ein Teufelskreis, wenn man so möchte, dass du diese Themen dann immer wieder nimmst. Und andererseits, ich habe mir das jetzt gerade gestern gedacht, also egal, ich sage am 27. Juli für alle, die das jetzt nicht heute und sofort hören, dass sich die Sprache, die Trump verwendet, die wälzt sich aus quasi auf das gesamte politische Personal, weil Ursula von der Leyen hat jetzt auch, sagte auch schon, jetzt haben wir einen Deal. Und ich denke mir, es ist so weit, Trump ist ohnehin kilometerweit weg von irgendeiner politischen Agenda, außer er will das Bestmögliche, also er will das, ja, glaube ich halt, das Bestmögliche, aber für sich ganz einfach, ohne eine Ideologie, ohne irgendeine Wertekonstruktion, sondern und es dauert kein halbes Jahr oder ein halbes Jahr und dann sprechen auch schon andere Politiker und Politikerinnen, ja, es geht nur um einen Deal. Es geht sozusagen um das Maximum für jeden von uns, auch wenn es jetzt für die EU eh gar nicht so super ist, aber anyway. Und ich denke mir, das ist schwer dann auch als Mediengesellschaft sich dem zu verschließen, weil würde man halt dann nicht berichten und würde man das nicht dreimal am Tag pushen, ja, dann hast du halt dann den Vorwurf, ja okay, was bist du eigentlich für ein lahmes tagespolitisches Medium, wenn dir das alles durch die Lappen geht.
Ja, aber ich finde es eine ganz wichtige Beobachtung, was hat diese Politik mit unserer Sprache eigentlich gemacht, mit unserer Wahrnehmung. Und ich finde schon auch, ich ja, Medienkritik, ja doch, natürlich auch Medienkritik und ich glaube, das ist unglaublich wichtig und wenn man Medienkritik übt, dann doch, weil Medien so wichtig sind und weil man immer noch daran glaubt, dass sie eine wichtige Funktion haben und weil man irgendwie möchte oder rütteln möchte und sagen möchte, nein, kauft Ursula von der Leyen jetzt dieses Wort nicht ab. Ja, mhm. Sag doch lieber, Ursula von der Leyen setzt sich nicht durch, trotz starker Macht durch die Europäische Union. Weil das ist eigentlich die Botschaft dieser Nachricht gewesen. Wir haben keinen Deal, wir haben ein über den Tisch ziehen. Ja, von einem großen Vorteil. Ich meine, Friedrich Merz hat bei allen Wahlkampfinterviews, wenn man ihn fragte, wie möchte er Trump entgegentreten, immer die Europäische Union bemüht und gesagt, weil wir die Europäische Union sind und so ein großer Markt, können wir dann mit Trump auf Augenhöhe verhandeln, haben das auch schon getan in der Vergangenheit und dies und das. Und plötzlich wird ein solches wichtiges Argument für die Europäische Union plötzlich verspielt, weil Ursula von der Leyen mit einem offensichtlich unbefriedigenden Ergebnis rauskommt, weil die deutsche Wirtschaft jetzt auch schon die ersten Statements gegeben hat, dass sie damit nicht zufrieden sind. Und trotzdem reproduziert man da die Sprache. Und das meine ich auch, es fehlen allen die Ressourcen. Und da sind wir unfrei. Wir reden über Freiheit. Uns fehlen im Moment die ökonomischen Bedingungen, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie und in diesem unfassbar kapitalistischen Druck, weil die Medien kommen in Hände von Silicon Valleyisten, von diesen Tech-Bros, die sich das leisten können. Die wollen ja morgen in ihrem Traum, dass sich so eine kleine Zeitung morgen sogar die Airtime auf Twitter und auf Instagram bezahlen müssen, damit sie dort senden. Und früher war es, wir liefern da Content umsonst und haben noch diskutiert, warum bezahlt uns keiner. Sie werden in naher Zukunft an den Punkt kommen, dass sie sagen, wenn ihr da platziert sein wollt, dann müsst ihr bezahlen. Und sonst kriegt ihr gar keine Öffentlichkeit mehr und die Menschen gehen nur noch ins Handy, um Nachrichten zu holen. Also für mich geht es gerade wirklich um große Freiheitsfragen, nämlich wo verhandeln wir sie? Haben wir die Räume überhaupt noch zu denken? Haben wir die Räume und haben die, du hast es schon zu Recht gesagt, die uns lesen sollen, die ökonomischen Bedingungen, irgendwie Bürgerinnen und Bürger zu sein? Haben wir noch die Bedingungen geschaffen, dass jemand sagen kann, ich kann mich 5 Stunden die Woche mit den demokratischen Fragen meines Landes beschäftigen und irgendwo gucken, wo ich meinen Beitrag leisten kann? Und da, glaube ich, kommt gerade sehr, sehr viel ins Rütteln. Und das sind eigentlich die Unfreiheiten, die wir meines Erachtens viel stärker in den Blick nehmen müssten. Und weil ich glaube, ich verstehe deinen Podcast schon auch so mit einem starken feministischen Blick, dass ich gerade auch eine große Angst habe um uns Frauen und wo unser Blick stattfinden wird. Ja, weil natürlich, wenn diese Medien in den Händen der Männer sind, wenn starke Frauen eben gefürchtet sind, starke Frauen ist schon so ein Wort, aber wenn intelligente Frauen, würde ich sagen, gefürchtet sind, wenn Frauen, die Dinge benennen können, gefürchtet sind, das ist dann für mich eine Gefahr der Freiheit als Frau, wenn immer stärker Medien an Verantwortliche so ihre Medien gestalten wollen, dass Frau dekorativ ist, Mann schön maskulinistisch, und dann setzen wir so wie in dieser Peter Thiel-Welt das Recht des Stärkeren, eine vermeintlich ursprüngliche Ordnung wieder her. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, sind wir in einem Moment großer Angst. Ich glaube wirklich, dass eigentlich die Psychoanalytiker gerade die größten Beiträge leisten sollten, weil aus dieser Grundangst, die alle haben, entstehen so irrationale Diskussionen und Phänomene im Moment, dass es, glaube ich, da Leute bräuchte, die uns das so wie früher die Mitscherlichs oder so erstmal ein bisschen spiegeln, wo wir gerade in unseren Gemütszuständen auch festhängen, bevor wir rational ein Problem lösen können. Und dass es da ganz viel Bildung braucht. Wie kriegen wir unser Nervensystem gerade angesichts dieser permanenten Agitation wieder irgendwie auf einen ruhigen Punkt, um zu sagen, okay, Moment, hier nicht. Und ich erobere mir die Freiheit wieder. So ein Bericht wird nicht heißen, Gedeal ist da, sondern wird heißen, von der Leyen setzt sich leider für Europa schlecht durch. Oder von der Leyen gelingt es nicht, Europas Interessen zu vertreten. Das war eigentlich die Meldung.
Dein Zitat von Nina Simone vom Beginn, also Freiheit ist keine Angst, oder? So hat es gelautet. Diese Angst, die du da jetzt beschreibst und die unsere Freiheit einengt, Lösungsidee, nein, nicht Lösungsidee, aber ein Gedanke, den ich habe mir deine Keynote angesehen von der Republika von letzten Jahr, wo du auf Care-Arbeit, also auf Who Cares, glaube ich, hieß sie, und wo es irgendwie darum ging, eben dieses, auch ich kann was Konstruktives, was Wertvolles schaffen in sozialen Verbindungen, in Gemeinschaften und sozusagen, was zu bewirken, ja, also um wirksam zu sein. Ist das etwas, wo du vielleicht kannst du das ein bisschen noch ausformulieren, was du meinst damit? Weil ich glaube, wenn wir nur Angst haben, also wenn wir Angst haben, dass wir das nicht durchblicken, dass wir zu wenig Ressourcen haben, dass uns zu wenig Zeit ist, dass wir auf der anderen Seite eben von diesen Maskulinisten, egal ob Trump oder Putin oder Orban oder wer auch immer, dass wir da so eingekesselt werden und dagegen nicht ankommen oder die Peter Thiels dieser Welt, und andererseits aber keine Zeit mehr finden, was Eigenes zu machen. Ich glaube, dann ist wirklich, dann ist es schwierig, eine Perspektive aufzumachen. Also wie kann diese Social Care-Arbeit, die jetzt nicht nur ist, ich ziehe Kinder groß oder pflege alte Leute, sondern diese gesellschaftliche Care-Arbeit, was steckt da drin? Was ist das Potenzial da drin?
Also ich glaube, erstmal danke. Also schön, dass du dir das angeguckt hast. Das hat mir letztes Jahr auch viel bedeutet, da diese Republika zu eröffnen, weil ich genau all diese Dinge, die ich so für mich die letzten 10 Jahre auch selber versucht habe zu verstehen, irgendwie nochmal auf den Punkt bringen will. Wenn ich von Angst spreche, dann nicht als Ausrede oder als Paralyse, sondern als Analyse. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir Angst haben, weil sonst die Angst so eine diffuse Kraft ist, die wir nicht kontrollieren und die uns kontrolliert. Also ich glaube, es wäre falsch, da irgendwie ins Schönreden zu kommen. Man muss schon deutlich machen, dass da so eine Schlinge geworfen ist und man darf die autokratischen Kräfte nicht unterschätzen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, in dem Moment, wenn ich weiß, ich habe Angst, und da beginnt für mich auch wieder der Moment der Aufklärung, Ne, das ist, dass ich halt auch in die Kraft habe, das zu analysieren, die Kraft habe zu sehen, dass ich die Kraft habe, die Ressourcen an Bildung, an Demokratien, die wir nach wie vor haben, die immer noch besser sind als die meisten weltweit, an einem Rechtssystem, das bisher funktioniert, dass wir Ressourcen haben, die andere nicht haben. Und mit diesen Ressourcen geht für mich dann auch eine Verantwortung einher. Und das ist für mich dann der logische Schritt, letztlich die Angst erkennen, sie benennen und dann am Ende ihrer Herrin werden. Also irgendwie wieder zu sagen, ich sehe, ich habe Angst, aber ich handle nicht aus der Angst heraus. Weil ich glaube, da landen dann viele, die bei Verschwörungsmythen landen. Weil ich erkläre mir die Angst dann viel leichter mit irgendwelchen mythischen Dingen. Nein, ich bleibe bei der Aufklärung. Ich bleibe dabei, ich kann meinen Menschenverstand bedienen und ich kann damit in dieser Demokratie etwas ausrichten. Ich kann in diese Demokratie wieder Leben reinbringen. Ich kann als Journalistin guten Journalismus machen. Ich kann als Schriftstellerin Kunstfreiheit leben, in diese Gesellschaft Geschichten geben, über die sie diskutieren. Ich kann als Mensch, als Mutter, kann ich meine Kinder so erziehen, dass ich versuche, entgegen des maskulinistischen Werte reinzubringen. Na, weil ich keine Zeit habe, mich ehrenamtlich zu engagieren, habe ich schon so viel zu tun, wenn ich die engsten Menschen, die ich liebe, irgendwie in Gespräche bringe, die anders nachdenken machen, anders Bewusstsein prägen, wie wir als Demokratinnen und als Demokraten sein können. Und am Ende ist es dieser Moment, wo ich anfange zu tun, und ich beschreibe ja im sanfte Radikalität, wie ich als Schriftstellerin auch anfing zu tun und plötzlich ein Haus der Kulturen gründen durfte und plötzlich sah, wie meine Idee Realität werden kann. Also plötzlich zu sagen, Moment, will ich eigentlich die Idealistin sein, die irgendwie immer Vorträge hält und es klappt nicht, oder habe ich auch mal Lust, so ein Ideal, ne, als wachsen zu sehen, als reale Geschichte, muss auch nicht Dauer sein. Ich habe da 10 Jahre reingegeben, jetzt mache ich wieder was anderes. Aber einmal zu sagen, ich bringe mich hier ein und mache etwas in meiner Stadt, jetzt bin ich da weg seit 4 Jahren und es lebt immer noch. Da machen sie immer noch Dinge über mich hinaus. Ich durfte eine vielfältige Gesellschaft mitgestalten. Menschen haben mit mir gelernt, ich habe mit diesen Menschen gelernt. Also, dass wir diese ganzen Versprechen der Demokratie, und da bin ich bei dem schönen Punkt der Freiheit, wir haben so viel Freiheit. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir heute so unfrei sind und nichts sagen dürfen. Ich glaube, egal was, fast was ich sage, ich würde immer in dieser Gesellschaft Gruppen finden, die es unterstützen. Sogar wenn ich das Ultra-Rechts-Blödeste sagte oder das Ultra-Links-Blödeste oder irgendwo finden sich im Moment immer noch alle Gruppen, die dann hinter dieser Person stünden. Man schickt sich dann in Lager. Aber wir haben diese Lager noch und noch können wir eine Öffentlichkeit schaffen, in der wir Dinge verhandeln. Und für mich geht es wirklich darum, aus dieser Angst heraus wieder ins Tun zu finden, ins Machen und ihr nicht zu gestatten, dass sie uns paralysiert und dass uns, inzwischen muss man echt nur sagen, Menschenfänger in diesen Ängsten festhalten und in irrationale Weltbilder treiben, sondern dass wir diese handfeste Demokratie, ich habe halt politisches System der BRD studiert und diese Demokratien sind ja wirklich so ein Bauwerk an ausgeklügeltem Miteinander. Und dass wir das füllen mit Leben, mit Kraft, mit Journalismus, Meinungsfreiheit, Medien, Freiheit der Medien, mit all diesen Freiheiten, die uns Demokratien garantiert haben, weil wir in der Vergangenheit erlebt haben, was passiert, wenn man diese Freiheiten nicht garantiert. Und das zu erneuern, das braucht natürlich auch Kraft in sich mental, aber irgendwie sich dieses Versprechen zu geben, dass selbst wenn man mal in diesem traurigsten Tal oder in dem Angsttal sitzt, dass man wieder findet, zu dieser Kraft, die ans Erneuern der Demokratien glaubt. Und es ist im Moment schwer. Ich würde niemanden verdammen, der sagt, eigentlich können wir es jetzt aufgeben. Aber es gibt viele, die aufgeben und viele, die auschecken. Bei den Reichen viele, die sagen, ich gehe aus Deutschland weg, ich suche mir ein anderes Land. Bei den Ärmeren viele sagen, ich würde es gerne und ich checke irgendwie anders aus. Und dass wir irgendwie zurückfinden zu so einer aufgeklärten Verantwortung, weil auch Verantwortung so ein wirkmächtiges Gefühl sein kann, weil Verantwortung etwas ist, was etwas aufbauen kann. Vielleicht geht es auch gerade wirklich sehr viel darum, dass wir erleben, dass Dinge zerfallen. Und jetzt ginge es darum, wie baut man eigentlich auf, bevor sie so zerfallen. Also vielleicht finden wir die Kraft sozusagen, bevor man wieder einmal alles kaputt macht, in dieser Phase, wo Stagnation ist und Unzufriedenheit und nicht in der Kraft des Aufbauens zu finden.
Naja, es ist zumindest, wenn man über Verantwortung spricht, ist es natürlich auch eine Art von Freiheit, weil in dem Moment, wo du verantwortlich bist, sei es jetzt im Kleinen, für den Wocheneinkauf oder im Größeren, im ganz Großen, hast du was in der Hand, da kannst du was machen. Also es ist dann geht auch die Angst vielleicht weg, nicht weg, aber sie wird sicher kleiner, weil du dann hast du deinen Handlungsspielraum. Ich glaube, dass das Verantwortung schon auch etwas ist, was man wieder irgendwie stärker belohnen kann, sozusagen gesellschaftlich, wenn jemand reingeht oder eben in die Debatte geht oder ins Umsetzen geht, egal was, ob er jetzt die Kinder erzieht oder in einem Verein ehrenamtlich auch irgendwas anstößt. Aber mit Verantwortung wächst natürlich auch diese, ja, man ist nicht verloren in dieser Welt, die so komplex ist und die wir nicht mehr durchblicken und deswegen lieber Verschwörungstheorie oder Gender-Theorie, sondern dann hast du was, glaube ich, für Menschen schon auch wichtig ist, etwas, was überblickbar ist und wo man auch spürt, wenn es Ergebnisse oder wenn es Misserfolge gibt. Also dass es trotzdem überschaubar bleibt. Ich glaube, das ist für uns Menschen dennoch irgendwie relevant, welchen Zeitraum und welche Menge an Dinge müssen wir überblicken. Ich glaube, wir können nicht so viel überblicken.
Nein, können wir nicht. Aber ich finde es ganz spannend, Verantwortung, weil es geht darum, dass wir, also als Bürgerinnen und Bürger, den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Aber es geht, glaube ich, auch vielen Bürgerinnen und Bürgern darum, dass Menschen, die Verantwortung übernehmen, auch zur Verantwortung gezogen werden. Also das sind ganz viele Abhängigkeiten. Und ich fand es ganz spannend, weil du gesagt hast, Verantwortung bringt Freiheit. Das ist eine Wahrheit, weil du es wahrscheinlich erlebt hast. Weil wenn ich mich auflöse in etwas, was ich tue, ist das eine unglaubliche Freiheit. Ich glaube aber, dass sehr viele, auch junge Menschen heute denken, Verantwortung bringt vor allem die Reduktion von Möglichkeiten. Die wachsen ja auf mit diesem, ich könnte alles werden, ne? Self-Influencer, ich könnte alles. Und Verantwortung hieß ja, ich entscheide mich für eins und nur das. Und was, wenn das schief geht? Also ich glaube, Verantwortung, wir sprechen ja immer so über eine Krise des Vertrauens. Ich denke manchmal, dass es eigentlich auch so eine ganz große Frage gibt, wie gehen wir mit Verantwortung um und wie, da gibt es ja auch von Erich Fromm die Furcht vor der Freiheit. Ich glaube, dass wir auch ganz viele in der Gesellschaft haben, die Angst haben, diese Verantwortung zu übernehmen, weil das eben eine andere Art von Freiheit wäre. Und sie Angst haben, jetzt reduziert sich dann alles. Ich bin dann nur noch das. Und was, wenn das scheitert? Dann geht gar nichts mehr. Oder scheitere ich, werde ich gut genug sein, ne? In diesem Daumen hoch, Daumen runter. Übernehme ich Verantwortung, kriege dann 100 Daumen runter. Also für mich ist gerade echt so die Frage auch, wie kriegt man uns wieder in diese Lust, die du beschrieben hast, weil Verantwortung wirklich ein Moment sein kann, wo man Freiheit findet. Aber, und da beginnt natürlich auch so eine systematische Frage, wenn ein System sehr dysfunktional ist, kann es einen auch in eine Unfreiheit treiben. Dass man halt nur noch in diesen Zwängen festhält und das Gefühl hat, man ist fremdbestimmt. Also ich glaube, dass, ich sage gerade nur, dass dieses Verantwortungsthema, weil ich selber gerade auch gerade oft denke, wie viel, zu wenig, mal Rückzug, mal nicht, diese Wiedermeier-Kultur, die gerade auch viele so empfinden, ja. So, dann gehe ich doch in meinen kleinen Raum und da habe ich dann meinen Garten und bin für den verantwortlich. Ich denke, ja, das ist gerade schon so eine Mitte zu finden zwischen, ich darf auch für meinen kleinen Raum für Glück und Ruhe sorgen und übernehme trotzdem Verantwortung im Außen und empfinde das aber als erfüllend, was angesichts der diskursiven Stimmung, die wir am Anfang schon beschrieben haben, echt schwierig ist. Das heißt, das fände ich mit am traurigsten, wenn Leute sich nicht in diese Verantwortung trauen. Und du hast mich gerade gefragt, was in der Republika so schön war, auch mit der ganzen Lesereise bei sanfter Radikalität, dass fast alle nach diesen Abenden sagten, am meisten hat sie dieses Wort Lösungslust berührt. Also dass da wirklich immer 200 bis 400, je nach Saal, Menschen waren, die beim Signieren sagten, nicht alle sagten es beim Signieren, aber erstaunlich viele, und könnten sie mir oben links noch reinschreiben, Lösungslust, das Wort liebe ich. Also das doch in uns die Problemlösung irgendwie als Sehnsucht zumindest angelegt ist und dass das etwas ist, von dem ich nach wie vor denke, dass wir darauf aufbauen können.
Das war schön. Die Lösungslust, die merke ich mir zum Ende noch. Liebe Jagoda, vielen Dank. Vielen Dank, dass du mit mir in dieses für dich nicht unvertraute, aber doch immer wieder anders und spannend zu betrachtende Thema geblickt hast. Dankeschön.
Danke dir, liebe Barbara, für die Einladung, für deine Neugier, deine Offenheit und Sensibilität.
Dankeschön. Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Alles, was Jagoda Marinic, Jagoda Marinic, so, jetzt habe ich es aber, publiziert, also ihren Podcast, ihre Bücher, das werfe ich euch alles in die Shownotes. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.